Hallo und herzlich willkommen zum Podcast Agiles Produktmanagement Teil Episode 13, Teil 2 der Sendung über Scaling Agile, wieder mit Bernd Schiffer aus Australien live zugeschaltet. Hallo Bernd.
Hallo Tobi.
Ja, und genau wie letztes Mal läuft parallel übrigens Fußball. heute aber nicht Deutschland gegen Australien, das war ja letztes Mal extrem passend, sondern Deutschland gegen die USA. Die spielen gerade ein Testspiel. Insofern können wir das vielleicht einfach ignorieren, dass es so ist. Ja, würdest du das gucken, wenn wir jetzt nicht Podcast aufnehmen würden? Wahrscheinlich nicht.
Wahrscheinlich nicht.
Nee, einfach im Bett liegen, oder?
Ja. Halb sechs jetzt morgens, von daher. Ja.
Und du stehst extra so früh für mich auf, das finde ich total super, vielen Dank. Beziehungsweise für die Hörer.
Natürlich. Kein Problem.
Ja.
Natürlich.
So, wie gesagt, ist dies Teil 2 der Sendung über Scaling Agile. Das heißt, wer jetzt hier reinhört und Teil 1 noch nicht gehört hat, solltet ihr unbedingt jetzt nachhören, bevor ihr Teil 2 hört, denn ich setze jetzt einfach mal komplett das Wissen aus Teil 1 voraus. In Teil 1 haben wir erklärt, warum, was nochmal Agile ist, was die Skalierung davon bedeutet. Wir haben über Einführung agiler Methoden in größeren Organisationen gesprochen, über die Rollen in agilen Systemen, in skalierten agilen Systemen. Und dann haben wir eine ganze Reihe von Frameworks angesprochen und erklärt. Da war Large Scale Scrum, Less. Mhm. Dann hast du einen sehr schönen Safe-Rant abgegeben. Das fand ich sehr erfrischend. War so ein bisschen emotional in diesem trockenen Fachpodcast. Über DAT haben wir gesprochen, über Evidence-Based Management Enterprise Transition Framework, Agile at Spotify. Mhm. Und dann hatten wir leider einen Audio-Fuck-up. Denn letztes Mal haben wir Skype benutzt. Heute sind wir technisch ein bisschen besser aufgestellt. Was in mir die Hoffnung weckt, dass das diesmal alles ein bisschen besser wird und wir auch irgendwie ohne Zeitbegrenzung nach hinten oder ohne dass Skype uns einen Strich durch die Rechnung macht, aufnehmen können. Aber du hattest noch ein paar Sachen auf deinem Zettel, die du uns versprochen hattest. Und ich würde einfach genau da jetzt wieder einsetzen wollen.
Ja, lass uns.
Oder?
Du hattest gerade aufgezählt, was wir alles gemacht haben.
Ja.
Also das waren, und ich weiß das gar nicht mehr alles. Also und die Shownotes zeigen das auch nicht alles, glaube ich. Aber das war auf jeden Fall, Safe hatten wir, da kann ich mich noch ganz ruhig dran erinnern.
Mhm.
Hatten wir Dead?
Ja. Du hattest
ja, das ist ja, ja.
Zumindest okay, cool. Kurz erklärt, also so 2 Minuten steht da.
Da gibt es auch nicht mehr so viel mehr zu sagen.
2 Minuten Dead, nee, das hatten wir, genau.
Ja, dann das Evidence-Based Management von Ken Schwaber. Das hatten wir. Dann Less hatten wir, definitiv. Mhm. Ja, und Spotify, wie weit hatten wir Spotify gemacht? Ich weiß gar nicht.
Sind das hatten wir. Ja, doch, da haben wir auch 13 hat, Minuten und 12 Sekunden drüber gesprochen. Wenn ich den Kapitelmarken glauben darf.
Mann, nicht schlecht.
Ja.
Sehr präzise. Da ist in der Zwischenzeit noch der zweite Teil von Henrik Niebergs Agile Engineering at Spotify, also der zweite Teil des Videos rausgekommen. Also es gibt 2 berühmte Videos zu und der erste Teil war, glaube ich, schon letztes Jahr rausgekommen und der zweite Teil ist aber mittlerweile rausgekommen und auch sehr sehenswert.
Das habe ich noch gar nicht gesehen. Magst du darüber kurz berichten, was da noch dazugekommen ist?
Boah, das weiß ich gar nicht jetzt, was genau im Detail. Also zusammen sind die beiden Videos sehr sehenswert. Also der zweite Teil ist im selben Stil wie der erste Teil und ergänzt quasi den ersten Teil. Ich weiß aber jetzt auch nicht genau, was für Teile jetzt in dem zweiten Teil drin sind und im ersten. Das habe ich jetzt nicht genau auf der Reihe. Aber einfach nur die beiden kann ich sehr empfehlen, wer Spotify über Spotify noch gerne mehr erfahren möchte oder gerne ein rundes Bild haben möchte, sagen wir es mal so.
Mhm.
Und dann hatte in der Zwischenzeit, das war erst vor ein paar Tagen, hatte Henrik Nieberg einen sehr, sehr netten Blogpost verbreitet über die CRISP Homepage, wo er quasi gesagt hat, das ist ja alles gut und schön, dass ihr mir dankt für das Spotify-Modell, aber ich habe es nicht erfunden. Und so heißt auch der Blogpost. Also ich habe das Spotify-Modell nicht erfunden. Auf Englisch natürlich. Er sagt quasi da drin, dass es gibt eigentlich gar kein Modell Und das finde ich halt so auch sympathisch. Das hatte ich, glaube ich, in einem alten Podcast schon gesagt. Es ist kein Modell. Es ist nicht so wie Less oder Safe oder so, wo Leute sich halt überlegen, halt, wie ist denn so die ideale Welt in so einem Unternehmen? Wie sollte man denn da rangehen und so? Und versuchen das zu simplifizieren auf ein Modell, was ja auch nicht verkehrt ist, ein Modell zu haben, aber es ist halt eben es gibt nirgendwo ein Unternehmen, wo man sagen könnte, guck mal hier, da, die ticken alle Boxen, was Safe angeht, die ticken alle Boxen, was Less angeht und so weiter. Aber bei Spotify gibt es das eben, weil es kein Modell ist, sondern es ist einfach nur eine Beschreibung von, hey, so machen wir das bei Spotify. Und das ist ziemlich cool. So, weil das eben, es kommt sehr authentisch rüber und es ist eben kein Versprechen, dass das irgendwo anders auch funktionieren würde, sondern es ist einfach nur ein, hey, so machen wir das und vielleicht könnt ihr euch da was abschauen, inspirieren, ne? Und vielleicht könnt ihr einige Teile übernehmen und würden uns interessieren, also Spotify würde interessieren, würde an einem Austausch dann interessiert sein. Und Henrik beschreibt halt in seinem neuesten Blogpost da eben, wie das eben auch so passiert ist und dass er einige Unternehmen gesehen hat, wo er echt begeistert war im Sinne von, wow, so viel habt ihr aus Spotify rausnehmen können, im Sinne von, oder anlehnen können, euer Modell an das, was wir da haben. Und er sagt aber eben auch, dass er ja überhaupt nichts erfunden hat oder so, sondern dass es wirklich einfach nur eine Beschreibung ist dessen, was er bei Spotify gesehen hat und fertig. Und das macht es so sympathisch, das gesamte Spotify. Ich nenne das Modell, aber die Fallstudie Spotify.
Eigentlich ist es eine Fallstudie, ne?
Genau, richtig, genau. So. Und das macht es so sympathisch, finde ich, für mich, weil es eben einen völlig anderen Ansatz hat als Safe oder Less oder Dead und so weiter.
Ja. Das stimmt, aber gleichzeitig ist es ja nicht weniger wertvoll, ne? Also das bietet ja auch eine Menge Möglichkeiten, die Struktur sich abzugucken und mit dem Hintergrund, dass die Struktur quasi abgeleitet ist von dem Daniel Pink Buch Drive, macht's halt eben auch nochmal sehr wertvoll, dass man gleich sagt, okay, damit man eben ein gut funktionierendes System hat, braucht man motivierte Mitarbeiter vor allem. Und für Motivation braucht es drei verschiedene Faktoren und wir haben halt drei verschiedene Rollen, die auf diese drei verschiedenen Faktoren achten. So. Ich finde das also sehr gut hergeleitet und ja.
Aber es ist halt nicht so eins, wo du halt, du hast halt keine Checkliste so ungefähr, sowas, wie muss ich mein Unternehmen oder meine agile Landschaft restrukturieren, skalieren, so dass ich dann das Spotify-Modell anwende so ungefähr, ne?
Richtig.
Das ist wirklich ich habe halt Teams, wie könnte ich denn die Organisation meiner Teams anlegen. Wie könnten die denn skalieren und so? Wie macht das Spotify denn? Ah, so machen die das? Ah, interessant. Was kann ich davon übernehmen? Was würde das denn bedeuten? Etc. etc. Also Spotify hat überhaupt nicht den Ansatz im Sinne von, du musst es genau so machen, sonst funktioniert es nicht, sondern es ist einfach nur, hier ist ein Beispiel, wie wir das gemacht haben. Schau dir das mal an. Ja. Aber ich bin völlig bei dir. Dieses Autonomy Mastery Purpose von Daniel Pink, es ist bestimmt nicht das Verkehrteste, wo man hinschauen sollte, wenn es um agile Organisationen geht, ne? Im Generellen, nicht nur skalieren. Ja.
Ja. Gut.
Ja, so, das war das. Ich weiß, hatten wir über Scaled gesprochen, das deutsche Pendant?
Ja.
Und was hatten
ja,
wir? Hatten
ich, das? Ich erinnere mich.
Okay.
Nein, Moment ich, mal. Mich, Scaled.
Das, also nee, das
über dieses, Scaled hatten dieses, wir nicht gesprochen. Stimmt. Du hattest das erwähnt.
Rekursive Akronym.
Du hattest das erwähnt, dass es das gibt. Aber durchgesprochen haben wir es nicht.
Ja. Ja, können wir kurz machen. Also jetzt, das sind, alles, was jetzt kommt, sind halt deutlich kleinere Sachen als keine Ahnung, also insbesondere verglichen mit Safe, was ja ein Riesenuniversum geworden ist. Wird größer und größer mit jeder Version, die rauskommt. Alles, was jetzt kommt, sind halt kleinere Sachen, deswegen gibt es ja gar nicht so viel zu erzählen. Also Scaled, so heißt dieses Modell. Und es ist halt ein Groß S, Klein C, Groß A, Groß L, Klein E und Groß D, so wird es halt geschrieben. Und das ist halt ein, ja, und also das Besondere daran ist, ich finde das sehr schön, wie, es ist ein rekursives Akronym. Ich musste echt da, in Wikipedia gibt es ja jede Menge Backronyms und ich weiß nicht was, im Sinne von Das, aber die richtige Terminologie ist rekursives Akronym. Und es steht für Scaled Agile Lean Development. Also Scaled steht für Scaled Agile Lean Development. Das finde ich schon sehr nettes
Wort. So wie GNU steht für GNUs Not Unix.
Genau, richtig.
Das ist, glaube ich, das bekannteste Beispiel für ein rekursives Akronym.
Definitiv. So, und das Besondere daran ist, also die Macher davon, dahinter stecken halt deutsche oder deutschstämmige, sagen wir es mal so, agile Coaches. Unter anderem Peter Beck, Markus Gärtner, Christoph Mathe, Stefan Rook, Andreas Schlieb. Also mindestens ein paar dieser Namen sollten bekannt sein in der agilen Community in Deutschland, wenn nicht sogar alle. Die haben sich halt zusammengetan und haben halt gesagt, okay, also das das ist auch daraus entstanden, soweit ich weiß, aus einem Missmut mit Safe. Die haben halt gesagt, naja, also was braucht es denn eigentlich? Es ist eigentlich die Prinzipien in Agil, also Werte und Prinzipien, das ist das, was das eigentlich wertvoll ist, dass der Kern ist. Alles andere muss ein Unternehmen, wenn es denn skalieren möchte, wenn es größer werden will, was Agil angeht, muss es selbst rausfinden. Mhm. Eben geleitet durch diese Prinzipien. So. Und sie haben ein Set zusammengestellt von Prinzipien. Die Idee ist, auch wieder von der gleiche Ansatz wie Spotify, aber das ist ja eben, wie gesagt, nur der Kern. Autonomität, ist es Autonomität? Ich versuche gerade das Englische zu übersetzen.
Autonomie ist Autonomie.
Autonomie, danke. Ja. Verdammt. Autonomie. dass die eine Meisterschaft anstreben, richtig gut zu werden in etwas und halt eben auch eine Vision, ein Ziel zu haben, einen Purpose. Das ist eben dieses Daniel Pink, was Daniel Pink halt propagiert. Und sie sagen halt, die Idee ist halt, dass diese drei Sachen in hochperformante Teams, zu hochperformanten Teams führt. So weit, so gut. Was sie dann zusammengebracht haben, ist letztlich eine Website, wo draufsteht, was diese Prinzipien sind. Die Website heißt scaledprinciples.org. Und auch dieses .org zeigt halt also alle diese Coaches haben halt auch ein Business dahinter, halten sich aber sehr zurück, was das Business angeht wollen halt wirklich einfach nur quasi wie so ein agiles Manifest ein Dokument ins Internet bringen, wo sie halt sagen, das ist es eigentlich, worum es geht. So, diese Prinzipien sind in Kategorien aufgeteilt. Die Kategorien selber bestehen halt eben aus diesen Prinzipien und die Kategorien sind, dass man sie nennen es Excited Customer, also ein wie heißt denn das? Delighted Customer, ein begeisterter Kunden hat, der absolut begeistert ist, genau. So, dann erfreute und produktive Mitarbeiter im eigenen Unternehmen, also die richtig zufrieden und glücklich sind. So, dann globale Optimierung im Gegensatz zu lokaler Optimierung. Unterstützendes Leadership, so, und dann Continuous Improvement, Kaizen, so in diese Richtung. Das wäre halt die letzte Kategorie. So, und es liest sich halt wirklich wie so ein Manifest für, nicht für agil, sondern für agile Skalierung. Und das hat schon was. Die haben auch ein paar nette Grafiken reingebracht, im Sinne von wie wäre denn so der Agile Scaling Cycle aus deren Sicht? Und es ist sehr, sehr simpel gehalten alles, ne? So, letztendlich dieser Agile Scaling Cycle, den sie rausgebracht haben, wäre halt versuche Abhängigkeiten zwischen was auch immer, ne? Also generell Abhängigkeiten in einem Unternehmen zu reduzieren. Und da kommen wir jetzt natürlich auch als erstes in den Sinn, die Abhängigkeiten zwischen Teams. Die sehr, sehr stark sein können, oder zwischen Produktteilen, die dann von Teams produziert werden, das zu reduzieren. So, das wiederum führt dazu, dass die Teams selbst koordiniert werden. Und das führt wiederum darum, wenn man die Teams anders strukturiert, anders koordiniert, dass dann die Organisation selbst weiterentwickelt wird. So, was dann wiederum zu anderen Abhängigkeiten führt, die dann wieder reduziert werden sollen und so weiter. So, das ist deren Scaling-Cycle. Ja, so. Also ich finde es sehr, sehr wertvoll, sich diese Prinzipien immer wieder vor Augen zu führen. Das sind alles bekannte Prinzipien, die in der agilen Community auch sehr, sehr bekannt sind. Also sie haben jetzt nichts Neues erfunden, aber es ist ein schönes, kleines Set an Prinzipien, die sie zusammengebracht haben, die ich alle sehr, sehr wertvoll finde.
Ist es denn überhaupt eine Ergänzung zum agilen Manifest? Ich meine, vieles davon...
Ja.
Ist ja jetzt gar nicht unbedingt Scaling
Ja, sondern ja, also ich meine, es gibt ja, es gibt generell die Meinung, dass, naja, mein Gott, was skalieren bedeutet, du machst das, das, was im Kleinen funktioniert, agil, machst du halt im Großen. Und da sollst du halt die agilen Prinzipien, die agilen Werte halt auch einsetzen. Entsprechend würde theoretisch das agile Manifest auch reichen. Vielen ist das aber nicht genug. Also das ist das abstrakte Level. Oder das Level ist einfach zu abstrakt, auf dem das agile Manifest ist. Es ist nicht handlungsleitend.
Ja,
so. Stimmt. Und die Scale Principles sind zumindest ein Tick mehr handlungsleitend. Mhm. Und natürlich, wenn du dann aber genau wissen möchtest, ja, aber wie mache ich denn, ach, was weiß ich, wie mache ich denn jetzt mein Stand-up? Wie genau? Wie lange soll das dauern? Wie viele Minuten? Wer spricht wann? Und weißt du, also diese ganzen Details, dann da ist halt safe und lässt die das im Moment aufsaugen und den Leuten okay. halt da was an die Hand geben. Wo aber meine Meinung ist, wenn du das schon nicht weißt, dann sollten wir gar nicht erst über Skalierung sprechen, sondern sollten wir erstmal darüber sprechen, wie macht man denn, wie ist man denn agil mit einem Team? Weil anscheinend weißt du noch gar nicht, wie das läuft, im Sinne von auf dem Detailgrad. Also probier das doch erstmal mit einem Team aus. Dann hast du Antworten auf all diese Fragen. Und dann können wir überhaupt erst über Skalierung sprechen. Aber das hatten wir im anderen Podcast, hatte ich das ja, glaube ich, schon erwähnt. Ne?
Also ja, dieses, das stimmt.
Ja. So. Naja.
So. Gut.
Okay.
Scaled.
So. Ja. Dann das nächste oder
willst du ja. noch? Ich weiß ja? gar nicht. Also ich.
Ich habe noch vier.
Du hast noch viel. Es ist halt schon irgendwie, ja.
Ja?
Ich weiß auch, also ich weiß gerade nicht, wo ich das einsortieren soll zwischen Safe, Less, dem Spotify Fallbeispiel und dem Agilen Manifest. Das ist irgendwo so dazwischen irgendwie. Weil
es ist, also ich habe es für mich in, also ich habe die einzelnen Skalierungsmodelle habe ich ein bisschen gruppiert für mich zumindest. Mhm. Und die Gruppierung war Safe und Dead gehen in eine Kategorie. Mhm. Es sieht sehr, sehr ähnlich aus, wenn du dir die beiden anguckst. Sie sind halt, IBM steckt in beiden dahinter, sind halt auf Riesenunternehmen ausgelegt und möchten alles abdecken etc. Also das ist so Safe und Dead, ist so eine Ecke. Dann gibt es dieses Less und Spotify war für mich lange in einer Ecke. Im Moment geht das auseinander. Less geht deutlich in die Richtung von Safe im Moment, so wie es vermarktet wird momentan, auch mit der Zertifizierung etc. Also Spotify ist für mich im Moment wirklich ein eigenständiges Ding, weil es halt eben eine Fallstudie ist und kein Modell. So, und dann gibt es halt Scaled und das nächste, wo ich jetzt hinkommen würde, das wäre halt das wäre Product Development Flow von Don Reinertsen, was letztendlich auch eine Ansammlung von Prinzipien ist. So, und von daher ist Scaled und Product Development Flow geht in die Prinzipien-Ecke und ist für mich eine eigene Kategorie. Mhm. Und darüber, über all dem zusammen, im Sinne von, okay, was ist denn jetzt agil an dieser ganzen Skalierung, da würde ich das Agile Manifest immer noch als das Fundament von allem sehen, quasi.
Abgefahren, ne? Dass es immer noch so grundlegend ist.
Ja.
Ich bin immer wieder begeistert davon. Und ja, es stimmt schon, es stehen keine Handlungsanweisungen drin, so eigentlich. Mhm. So, trotzdem die 12 Prinzipien. Die sind halt schon, eigentlich sind es doch Handlungsanweisungen. Sie sind halt nur nicht so explizit formuliert. Ne? Wenn da steht irgendwie, was hatte ich jetzt gerade wieder? Vielleicht kommen wir nachher noch auf diesen Artikel von dem Michael O'Church zu sprechen, der gerade irgendwie durch die Social Media Welt geistert. Und ich bin jetzt schon zweimal darauf angesprochen worden. Ich habe leider gar keine Fragen zum Thema Scaling Agile bekommen. sehr wenig Feedback. Aber Fragen, was ich denn von diesem Artikel halte. Und
können wir gerne im Lichte von Prinzipien können wir gerne darauf eingehen. Aber ganz kurz zu den Handlungsanweisungen. Also es gibt ein Modell, was ich sehr hilfreich finde, um sich diese diese Levels von Werten, Prinzipien und Praktiken zu verdeutlichen. Auf der einen Seite, das eine Extrem sind halt die Werte, die halt sehr abstrakt sind, nicht handlungsleitend, aber die Einsortierung halt als Wert, wenn du ein Werkzeug hast oder so, ist es agil, du schaust es dir an im Lichte dieser Werte und wenn es mit den Werten resoniert, dann ja, dann würde ich sagen, ist das eher ein agiles Werkzeug, wenn eben nicht, dann nicht. Auf dem anderen Level, auf dem sehr konkreten, praktischen, pragmatischen Level, sind halt die Werkzeuge, die Prozesse, die Praktiken etc. Also keine Ahnung, Retrospektiven, Stand-ups und ich weiß nicht was, Pair-Programming, Refactoring und. Und die Prinzipien sind eine Brücke zwischen Werten und diesen Praktiken. Also und das fand ich immer, dieses Bild, dieser Brücke zwischen Wert und auf der einen Seite sehr abstrakt, auf der anderen Seite die Praktiken sehr, sehr konkret und im Prinzip als Brücke dazwischen fand ich immer sehr nett. Und du kannst tatsächlich die Übung machen, wenn du ein Werkzeug hast, schaust du dir an, welche Werte resonieren denn damit und welche Prinzipien resonieren damit. So, und dann sieht man, dass sowohl die Prinzipien mit diesen Werten zusammenpassen, als auch mit diesem konkreten Werkzeug. Also es ergibt ein sehr schönes, stimmiges Bild dann.
Ja, das,
vielleicht ist das noch
gut.
Hilfreich.
Ja. So. Dann kommen wir doch jetzt einfach zum nächsten Product Development Flow, hast du gesagt.
Genau, richtig. So. Das ist ein Buch von Don Reinertsen. Don Reinertsen ist halt ein Product Developer, ein Product Manager. Es ist ein Buch, was ich nicht empfehlen würde, tatsächlich zu lesen, sondern zu studieren. Das ist kein Buch, finde ich, was man einfach so mal lesen kann, tatsächlich. Also ich hatte zweimal angefangen, dieses Buch zu lesen und es war einfach, es ist so eine Informationsdichte in diesem Buch drin. Der Don Reinertsen hat auch immer wieder die Angewohnheit, mathematische Formeln mit reinzubringen. Teilweise mit einem Graph, der dann zeigt, wie denn die Kurve aussehen würde, sodass man sich besser vorstellen kann. Teilweise musste mir die Graphen teilweise selber zeichnen, damit ich mir das überhaupt visualisieren kann. Was meint er denn da jetzt gerade? Wie das Verhältnis von Informationen zu Komplexität oder das Verhältnis von, Informationsdichte zu Unsicherheiten und Ungewissheiten und solche Sachen. Es klingt sehr abstrakt, aber das Ding ist, er erklärt so ziemlich jedes seiner Prinzipien anhand von ökonomischen Modellen, die es halt, das hat gar nichts mit agil in dem Sinne zu tun, sondern er beweist quasi, dass gewisse agile Prinzipien tatsächlich richtig sind. So, keine Ahnung, zum Beispiel Feedback. Warum ist es besser, kürzere Feedback-Zyklen zu haben, als längere Feedback-Zyklen zu haben? So, also das ist etwas, wo ich intuitiv als agiler Mensch sagen würde, ja, natürlich ist es besser, kürzere Feedback-Zyklen zu haben, Iterationen sind natürlich besser und also das gesamte Inspect and Adapt Ding, warum sind Retrospektiven gut, warum sind Iterationen gut in agil, etc., etc.
So, das beweist ich jetzt einfach mal sagen.
Und das beweist er, genau, richtig. Okay. So, und das finde ich so faszinierend. So, also es ist nicht einfach nur ein empirisches Herleiten, guck mal hier, diese Firmen haben das so gemacht und also das sieht man ja sehr häufig in Büchern und ich mache das auch wenn ich Blogposts oder Artikel schreibe oder so, dann nehme ich diesen Ansatz auch her, diesen empirischen Ansatz im Sinne von das haben halt schon so viele gemacht und guck mal, die haben so tolle Ergebnisse damit und so, das ist ja auch alles gut und schön, ne? So vorzugehen, nur das Ding ist einfach, das bedeutet nicht unbedingt, dass das auch besser ist für mein Unternehmen.
Ja.
Das bedeutet, es kann besser sein. Es hat schon sehr häufig funktioniert bei vielen anderen Unternehmen, aber naja, jedes Unternehmen ist anders. Jedes hat seine eigene Kultur. So, und das bedeutet halt nicht zwangsläufig, dass es besser ist. Was Don Reinertsen gemacht hat, ist, er geht gar nicht so sehr ein auf Fallbeispiele von anderen Firmen oder so, sondern er geht wirklich her und sagt, hier, das ist das Prinzip, was ich euch empfehlen würde. Und warum würde ich das empfehlen? Und hier ist der Beweis quasi, eine sehr, sehr schlüssige Argumentationskette, warum es tatsächlich besser ist für jede Firma, nicht nur für bestimmte Firmen, die kulturell da reinpassen, sondern ne, unabhängig davon, ob du jetzt agil bist oder nicht, das ist Das sind die Prinzipien, nach denen ich empfehlen würde, Produkte zu entwickeln.
Okay, und da in dem Buch geht er aber nicht mehr auf Prinzipien für Agile ein, sondern er macht auch was für Scaling Agile. Also,
oder nee, wie? Also er geht nicht, also er sagt nirgendwo Scaling Agile, er geht auch gar nicht auf Agile ein. Don Reinhardsen kommt aus der Lean-Ecke.
Ach so.
Du kannst halt wahnsinnig viele Sachen davon sind halt auch Bestandteil davon von Agile. Keine Ahnung, zum Beispiel Work in Progress Constraints, ne? Sowas in der Richtung. So, oder Work in Progress Limitations, ne? WIP Limit. Das ist ja nur in aller Munde nach Kanban. So, Kanban sehe ich als agile Methode an. Entsprechend ist das alles, was Don Reinhardsen schreibt, in seinem Buch da, die ganzen Prinzipien sind 1:1 anwendbar, finde ich, auf so ziemlich jede agile Organisation. Das Ding ist, genauso wie mit den Scaled-Prinzipien, die wir vorher hatten, Product Development Flow von Reinhardsen ist eine Sammlung von Prinzipien, die ich alle empfehlen würde, anzuwenden oder zumindest im Auge zu behalten, wenn wir von einer agilen Skalierung sprechen in einer Organisation. Die Themen sind, er hat das unterteilt in unterschiedliche Themes, also Themen oder Bereiche, so, Ökonomie, dann Warteschlangen, Variabilität, Batch Sizes, was sind Batch Sizes? Losgrößen in Deutsch. Dann Losgrößen. Nicht? Ist es nicht?
Los?
Losgrößen?
Wieso los?
Ja, ich dachte los im Sinne von wie viel, also ein Los ist quasi ein Satz von Dingen, die du bearbeitest oder so.
Ich kenne den Begriff Losgrößen nicht, aber also genau darum geht's, ne? Batch Size ist halt
Batch Size,
wie viele Dinge, wie groß mache ich die Dinge, die ich bearbeite?
Genau, richtig so. Dann WIP Limits. Dann hat er Kadenzen, also Rhythmen und die Synchronisation dazwischen. So, und wie du den Flow kontrollierst. So, das ist für ihn ein Thema. Dann hat er, was ich gerade eben schon angesprochen hatte, Fast Feedback. Also das ist ein sehr, sehr gutes Kapitel da drin. So, und dann auch noch so Sachen wie dezentralisierte Kontrolle. Decentralized Control nennt er das in seinem Buch. Mhm. Wo es quasi darum geht, in einem Unternehmen, gerade auch wenn wir Autonomy, Mastery, Purpose, also das von Daniel Pink hernehmen, was letztendlich ja bedeutet, Autonomie bedeutet, du dezentralisierst die Kontrolle, das Gesamtunternehmen ausübt. Zum Beispiel hast du autonome oder mehr Autonomie für einzelne Mitarbeiter und du hast auch mehr Autonomie für einzelne Teams. Und das bedeutet eben weniger, oder eine dezentralisierte Kontrolle, keine zentralisierte Kontrolle. Jetzt sagt aber Reinhardsen zum Beispiel, naja, aber unter welchen Umständen ist es denn gut, die Kontrolle zu dezentralisieren und wann oder welche Entscheidungen müssen denn noch zentral in einem Unternehmen getroffen werden? Ist es dann vielleicht toll oder super oder erstrebenswert, komplett zu dezentralisieren? Also jegliche Entscheidung von den Teams treffen zu lassen und gar nichts mehr im Unternehmen und quasi, was die Teams entscheiden, würde dann letztendlich bedeuten, das ist dann in Summe die Entscheidung des Unternehmens. So, und da hat Reinhardsen, also nur um das, einen kleinen Spoiler hier im Sinne von was er in dem Buch schreibt, er geht dann zum Beispiel darauf ein, dass Dinge, die sehr häufig entschieden werden oder regelmäßig entschieden werden, dass das genau die Sachen sind, die dezentralisiert vorgenommen werden sollten. Also wenn du regelmäßig über, keine Ahnung, über ein Produktrelease oder so, jeden Monat releasest du, und das ist eine regelmäßige Entscheidung, dann solltest du diese Entscheidung eben nicht mit der ganzen Firma treffen oder mit einem großen Board, mit irgendeiner zentralen Instanz, sondern eben dezentral. Da sollte jedes Team einzeln darüber entscheiden, wann es zum Beispiel release.
Das klingt vernünftig.
Und das sind auch so Sachen, die du dann wieder findest bei Spotify oder auch bei Google oder Facebook und so, ne? So.
Ja.
Bis hin zu bei Facebook zum Beispiel, jeder Entwickler ist in der Lage, selbst zu releasen, wenn er möchte.
Mhm.
So. Naja, das auf der einen Seite. Wenn du aber so Sachen hast wie, keine Ahnung, sollten wir das Spotify-Modell mehr anwenden bei uns im Unternehmen? So, und quasi von einem sehr hierarchischen Unternehmen hin zu einem zu Teams gehen. Ja? So, also das wäre eine sehr große, eine sehr disruptive Entscheidung, die halt nicht, das ist keine Jedertagsentscheidung, sondern das hat weitgehende Folgen etc. etc. So, dann sollte das zentral getroffen werden. Da sollte tatsächlich auch der die Kollaboration zwischen Teams gesucht werden, etc. etc.
Ist das so? Also ist das tatsächlich, ist der Gegenschluss da gültig? Also ich hätte jetzt gedacht, dass bei so einer Entscheidung, die eben nicht regelmäßig ist, also nicht häufig, dafür vielleicht disruptiv, dass man da eben sagen kann, okay, das muss nicht unbedingt dezentral gemacht werden. Kann ja aber vielleicht auch, weil, also der Rückschluss ist da halt irgendwie, weiß nicht, also wenn eine Sache oft gemacht wird und häufig kommt und so und nicht disruptiv ist, dann sollte es auf jeden Fall dezentral werden. Das ist einleuchtend, der Umkehrschluss aber nicht unbedingt, denn wenn sich jetzt in einer großen Organisation irgendwie ein Team entscheidet, okay, dieses Autonomy Mastery Purpose scheint irgendwie geil zu sein, Spotify hat da irgendwie was davon abgeleitet, wir fangen damit einfach mal an. So, und probieren es einfach mal aus. Wenn das innerhalb der Organisation funktioniert, ohne dass alles kaputt geht, warum soll ich es denn nicht ausprobieren?
Nee, klar. Also ich bin auch völlig bei dir, dass Experimente sollten dezentral stattfinden. Ja. Ist das Schlimmste, was passieren kann, wenn ein Unternehmen versucht, experimentieren zu Innovation generell zu zentralisieren.
Ja.
Aber ich rede, du hast bestimmt gehört von Zappos und von Holacracy. Zappos, also Holacracy ist ein Managementmodell, ein sehr innovatives Managementmodell, wo Zappos eine Vorreiterrolle übernommen hat. Und das ist etwas, wo Zappos jetzt seine Mitarbeiter mehr oder weniger vor ein Ultimatum gesetzt hat. Die haben ich glaube vor 2 Jahren schon, haben die angefangen zu experimentieren, vor 3 Jahren, 2 Jahren mit Holacracy und haben einzelne Teams so laufen lassen, so wie du es gerade beschreibst. Ne? Also hey, das ist ein interessantes Modell, lass uns damit mal experimentieren. Einige Teams haben sich gefunden, die gesagt haben, hey, das würden wir gerne mal machen. So, und haben halt für sich rausgefunden, nee, das ist richtig super, das würde sehr toll zu unserer Kultur passen und so weiter. So, und ab einem gewissen Punkt ist das Experimentieren halt vorbei und das Unternehmen weiß entweder, ja, ich möchte das auf jeden Fall machen. Ne? Genau, richtig, es wird institutionalisiert. Oder eben komplett abgelehnt. Eins von beiden, je nachdem, was du aus den Experimenten lernst. Wenn du das institutionalisieren willst, dann kommt eben genau so etwas, denn dann empfiehlt Reinhardsen halt genau so etwas dann zu zentralisieren. Wirklich alle an einen Tisch zu holen, um dann tatsächlich die Entscheidung gemeinsam zu treffen, ja, in diese Richtung wollen wir gehen. Das ist tatsächlich bei Zappos auch passiert. Also vor ein paar Wochen hat Zappos halt zu seinen Mitarbeitern gesagt, okay Leute, pass auf, ihr könnt, also wir wollen komplett auf Holacracy gehen, unternehmensweit, und ich kann mir vorstellen, also der Chef, der hat halt gesagt, ich kann mir vorstellen, dass das nicht jedermanns Sache ist. Wer da nicht mitmachen möchte bei diesem Change, würde ich hier eine Abfindung zahlen, und der kann das Unternehmen dann verlassen. Ne? Aber mit erhobenem Haupt und allem, und also Zappos ist auch berühmt dafür, Leuten, die tatsächlich gehen wollen, denen eine schöne Abfindung zu geben, weil die halt auch sagen, okay, wenn du nur wegen dem Geld da bist, dann möchten wir dich nicht da haben, dann geben wir dir einfach das Geld und dann kannst du gehen. In den Medien wurde halt von Zappos Ultimatum gesprochen und so, und aber tatsächlich ist es, wenn man das unter diesem Aspekt der dezentralisierten Kontrolle betrachtet, ist das eine Entscheidung gewesen, die zentral angebracht war. Und es war meiner Meinung nach sehr richtig, das so zentral zu machen. Ne?
Stimmt.
Nee, und das ist jetzt nur ein Beispiel für, also wirklich, wirklich nur ein kleines Beispiel für all die Prinzipien, die Don Reinhardsen in dem Buch anspricht. Deswegen sagte ich halt auch am Anfang, es ist kein Buch zum Lesen, es ist ein zum Studieren. Also meine Empfehlung ist tatsächlich Study Groups zu machen. Wie heißt denn das? Sich mit Leuten zusammen zu tun. Lesezirkel, ja genau, richtig so. Und einmal im Monat ein Kapitel herzunehmen und zu sagen, okay, und in diesem Monat beschäftigen wir uns über Fast Feedback. Dann die 30, 40 Seiten pro Kapitel dann zu studieren und sich wirklich damit auseinanderzusetzen. Und auch, okay, was schreibt er denn hier? Ich habe erst diese Woche habe ich eine E-Mail wieder an Don Reinhardsen geschrieben, weil er was geschrieben hatte, was ich tatsächlich nicht nachvollziehen konnte, was ich nicht verstehen konnte, wo ich aber immer sage, okay, wenn Don Reinhardsen das geschrieben hat, dann hat er das wahrscheinlich nur so dicht geschrieben, dass ich einfach nicht clever genug bin, um rauszufinden, was er denn da meint.
Okay.
Und ich schreibe ihm dann und er ist auch jemand, der tatsächlich antwortet. Das finde ich immer so toll.
Cool.
Und das hatte ich einmal, das hatte ich jetzt ein oder zweimal schon mit dem Buch gemacht. Das letzte Mal, wo ich jetzt geschrieben hatte, sein Blog ist auch sehr empfehlenswert. Ja, also kann ich sehr, sehr empfehlen. So.
Ja.
Ja, so. Und das geht halt, das Product Development Flow bei Reinertsen, das geht halt auch in die Richtung, wie scaled, es ist prinzipienbasiert, es ist nicht ein so genau solltest du das in deiner Firma umsetzen, sondern es ist mehr ein, was immer du umsetzt in deiner Firma, wenn es diesem Prinzip nicht folgt, dann solltest du einen sehr, sehr guten Grund haben dafür, weil es wird Konsequenzen haben für dich und diese Konsequenzen können dich teuer zu stehen kommen. Wenn du bereit bist, diesen Preis zu zahlen, wenn du weißt, worauf du dich einlässt, wunderbar, klasse, wenn nicht, dann solltest du da nochmal drüber nachdenken und eventuell nachjustieren, ne?
Ja. Okay, ja.
Ja.
Das klingt gut.
So. Und dann habe ich drei Stück da, die, genau. Dann habe ich noch drei Stück, die sind alle, die habe ich nicht in meine ursprüngliche, ich habe ja diese so einen Vergleich gemacht, die zwischen den einzelnen Modellen. Und die Folien sind auch auf der, die hast du eingebunden auf der ersten,
ja.
Im ersten Teil des Podcasts.
Genau.
Episode und 12. Und da sind mittlerweile, bitte?
Episode 12, Teil 1 von dem Scaling Agile.
Genau.
Da ist es drin.
Genau, richtig. Da sind jetzt drei Stück dazugekommen, also es sind acht Modelle gewesen oder acht Bereiche gewesen, die ich da verglichen hatte. Da sind drei Stück jetzt dazugenommen, die, da habe ich reingeschrieben, bei diesen Scaling-Ansätzen, da habe ich noch nicht so reingeschaut. Aber tatsächlich gibt es da nicht so viel zum Reinschauen und unterschiedlichste Gründe. Also ich fange mal an. Das erste von den dreien ist Maxos, heißt das. M-A-X-O-S, alles groß geschrieben. Und das steht für Matrix of Services. Und das ist wenn man sich anschaut, wenn man sich den vor dem Hintergrund anschaut von Microservices, dann macht das halt sehr viel Sinn. Das ist das Modell letztendlich, was auch von Amazon gefahren wird, was von Google sehr gefahren wird, dass du halt kleine Teams hast und du hast eine Fragmentierung des gesamten Unternehmens in Services. Bei Google sprechen wir wirklich von Tausenden von Services, die am Start haben. Das sind sehr kleine Services bis hin zu Konglomeraten von Services, die dann, keine Ahnung, sowas bilden wie, was weiß ich, Gmail und so weiter. Also jedes Produkt besteht aus mehreren Services. Andy Singleton hat einen Blogpost darüber geschrieben. Und in dem Blogpost hat er, versucht den gerade hier, da ist er. So, in dem Blogpost hat er geschrieben, dass er auf der Agile 2014 einen Vortrag gehalten hatte über, wie er es macht bei, oder wie er es gemacht hat bei seiner Firma, bei der er angestellt war zu dem Zeitpunkt. Oh, ich weiß gar nicht den Namen. Das ist, da ist es, Edmunds.com. Ich weiß gar nicht, was die, ich glaube, irgendwas mit Autos. Autovermietung, irgendwie sowas. So, und das hatte er quasi genommen und bei Edmunds haben sie quasi dieses Maxos oder das Modell, was da benutzt wurde, haben sie halt Maxos genannt und letztendlich basiert das darauf, wie Google es macht. So, es hat mehrere Teams. Ein Team hat mindestens einen Service unter seinen Fittichen. Also es gibt eine Besitzbeziehung zwischen einem Team und einem Service. Ein Team kann mehrere Services haben. Allerdings gibt es eben keine große Koordination im Sinne von welches Team, welcher Service jetzt mit welchem anderen Service spricht im Sinne von Abhängigkeiten, sondern die Teams müssen das unter sich entscheiden. Es gibt keine Komitees, keine Boards, keine großen Management-Instanzen, die da irgendwas machen, sondern es wird wirklich unterstützt, dass die einzelnen Teams das selber unter sich ausmachen.
Okay.
Ne? So, und das ist halt eben die Abhängigkeitenverwaltung oder das Management von Dependencies halt. Boah, was für ein Denglisch heute. Entschuldige. der ganze Inhalt, die ganzen Dokumente, die halt hier sind,
auf Englisch, ne?
Ja. Genau.
Na gut, später. Dependency kriegen wir, glaube ich, gerade noch hin.
Aber sag Bescheid, wenn es zu heftig wird hier. So, letztendlich sagt er, es gibt halt einige Punkte, die halt sehr die Leute in Matrix-Organisationen, und wenn ich Matrix-Organisationen meine, ich meine halt dieses Matrix of Service, nicht Matrix-Organisationen, wie man es halt kennt mit, ich habe halt meine
einzelnen... Aufteilung von fachlicher und disziplinarischer
richtig.
Verantwortung ist das normalerweise.
Genau, so. Das ist nicht, sondern hier ist wirklich die Matrix von Services. Ne? So. Also wenn man in so einer Maxis-Organisation ist, sagt er, dann gibt es halt einige Sachen, die anders machen. Zum Beispiel glauben die, dass wenn ich häufiger release, dann kann das die Qualität erhöhen, weil ich eben deutlich mehr Feedback bekomme. So, das finde ich eigentlich das finde ich keinen fragwürdigen Punkt mehr. Das würden wir in Agile genauso sehen. Ne? So, aber zum Beispiel der nächste Punkt ist schon Hammer, finde ich. Er sagt, dass Kultur muss nicht unbedingt konsistent sein in einem Unternehmen. Mhm. So, und er sagt halt, die Kultur muss halt nur konsistent sein innerhalb eines Teams. Wenn zwei Teams miteinander sprechen, dann können die deutlich unterschiedliche Kulturen haben. Und was auch völlig okay ist, sagt er, solange sie immer noch in der Lage sind, miteinander zu arbeiten und eben quasi über ein Interface miteinander zu kommunizieren.
Wie auch immer das
aussehen mag. So. Genau, richtig, genau. So. Was noch? Er sagt halt, QA ist braucht man nicht mehr. Ne? So die Coder, die Programmer, die Software Developer, das sind diejenigen, die tatsächlich die Releases auch abnehmen. Und er sagt halt, letztendlich ist sein Ansatz, ich kann die Produktivität steigern, indem ich halt mehr Maschinen einsetze. Und das geht halt deutlich Richtung Automatisierung, also zum Beispiel auch das, was Facebook macht. Wenn ich release, dann läuft das durch eine riesengroße Maschinerie von automatisierten Tests. Nicht nur Akzeptanztests, sondern auch Smoke-Tests und also alles, was man automatisieren kann, mit je mehr Maschinen ich quasi drauf ansetzen kann, desto besser. Auch diese Randomized-Tests, also wo ich tatsächlich einfach mal, keine Ahnung, irgendwelche Nummern umdrehe im Code oder so und gucke, was dann abraucht. Stresstests und so weiter, all das wird automatisiert, sodass die Wahrscheinlichkeit, dass am Ende etwas rauskommt, was das gesamte System nutzlos machen würde, ist so gut wie nicht gegeben. So, okay. Das ist auch, Kent Beck redet da schon seit Jahren von, dass es agil bedeutet nicht, dass ich jetzt auf einmal meinen QA wegschmeiße und einfach wild release und den Kunden das schon ausbauen lasse, sondern es geht halt darum, so gut zu werden, technisch gesehen, so gut zu werden, dass die mit der Automatisierung so gut zu werden, dass ich es mir leisten kann, auf die QA zu verzichten, weil so ziemlich alles in die Maschinen eingegangen ist. So. Und diese Firmen setzen sehr viel oder investieren unglaublich viel in Testautomatisierung und in diesem Sinne eben auch QA, aber nicht die traditionelle QA.
Ne? Genau, man verzichtet nicht auf Qualitätssicherung, sondern man verzichtet darauf, die Qualitätssicherung separat zu machen.
Ja.
Das ist genau. der Unterschied. So.
Andy Singleton, also derjenige, der mit Maxis halt ankam, ist absolut gegen Scrum und Safe. Sagt halt, die können einfach nicht mithalten mit Maxis. Und das kann ich nachvollziehen, in dem Sinne, als das, der Andy Singleton kommt halt aus dem Silicon Valley. Bei denen geht's so schnell zu, also die agil ist für die zu langsam. Das ist krass, wenn man sich anschaut, wo manche Firmen sind, für die agil halt so super schnell ist und so für die ist das nicht mehr zu fassen, ne? Also
okay.
Ich muss auch vorsichtig sein, bei meinen Kunden denen von Maxos zu erzählen, weil das ist halt, die fühlen sich dann schon verarscht, ne? Also dann sagst du halt, guck mal hier, und so macht das Silicon Valley und so, und dann sage ich, ja, aber nee, das verstehe ich nicht, ne? Also die fühlen sich eingeschüchtert, genau, richtig, die fühlen sich eingeschüchtert. So. Und aber ich finde es sehr erfrischend, eben auch die Seite zu sehen von die halt Andy Singleton hier präsentiert, dass es tatsächlich eine Menge von Unternehmen gibt, die halt sagen, nee, agil ist wirklich, das ist zu langsam, das können wir nicht benutzen. Die ganzen Meetings und so weiter, das ist einfach nicht, bevor ihr was entschieden habt oder so, haben wir schon 10-mal released. Ne? So, Ja, das ist der Maxos-Ansatz. Kann ich sehr empfehlen, da reinzuschauen. Es ist sehr erfrischend. Ich sehe es nicht als eine Methode tatsächlich, die jetzt irgendwie größer wird. Und ich sehe auch nicht, dass Silicon Valley unbedingt einen Grund hat, damit irgendwie hausieren zu gehen oder so. Silicon Valley ist zufrieden mit seiner Methode, sind auch zufrieden mit den Services, und es ist schnell genug für die, sodass die eben gut damit arbeiten können. Wenn man mehr darüber lesen möchte, empfehle ich auch Kent Beck zu folgen, was er über Facebook schreibt, Facebook generell zu folgen, wie die entwickeln, Google, was Google macht, wie Google aufgestellt ist, etc. Services, Amazon, das ist auch noch, Amazon hatte schon in 2005, 2006, kann ich mich erinnern, haben die Vorträge gegeben, wie sie ihr Unternehmen in Services strukturiert haben und wie die Teams dann eben auch mit den Services, wie die Teams mit Services vereint haben. Mary Poppendick hat von den Two Pizza Teams damals geschrieben.
Okay.
Kein Team sollte größer sein wie also sollte nicht größer sein, als dass man es nicht mehr mit zwei großen Pizzen füttern könnte.
Satt bekommt.
Bitte was?
Okay, das ist lustig, ja.
Ja, so. Aber wir sprechen von amerikanischen Pizzen, ne? Also die großen Family-Pizzen.
Ah, okay.
Ja, ja. So, naja, und aber da, das sind so die Ursprünge von Maxos und sehr interessant, kann man sehr viel von lernen, auch für agile Skalierung.
Okay.
So, das war das. So, dann die beiden anderen, die ich aus, also Maxos kann ich empfehlen, reinzuschauen. Auf dem Blogpost, da ist der Talk von Andy Singh ist da verlinkt. Sehr erfrischend, wie er Safe auch platt macht und so. Also eine schöne Grafik, so Safe als ein Riesenbaum mit, also die Hierarchie, ne? Die Äste und so weiter, mit Riesenwurzeln in dem Baum und so weiter. Und dann nehmen sie es halt Maxos als Kettensäge. Und das ist schon sehr, sehr, sehr deutlich, wo Andy Singleton da steht.
Ja.
Die anderen beiden Sachen, die ich dann noch hatte, die ich gefunden hatte, die sind mir tatsächlich zugeschickt worden von Leuten, die meinen Talk gesehen hatten, Scaling-Ansätze verglichen hatte, da auch schon reingeguckt und so. Die zwei Sachen sind einmal, der Name ist, ich finde ihn sehr doof, der Name heißt Scaling Agile. Scaling Agile.
Wahnsinn.
Das, ja, das ist sehr, sehr innovativ. Ist auch sehr einfach zu googeln. Das Ding,
ich hoffe, da schickst du mir dann den Link zu.
Ja, klar, natürlich. Das kommt von Scrum Incorporated. Scrum Inc. ist die Firma von Jeff Sutherland. Und Jeff Sutherland ist einer der geistigen Väter von Scrum.
Ja.
Also er und Ken Schwaber haben damals die Hauptarbeit geleistet, als es zu Scrum kam. So, und die Firma von Jeff Sutherland ist halt Scrum Inc. So, und Scrum Inc. hat natürlich auch eine Meinung zu Scaling Agile.
Ja.
Und die Vermarktung ist, finde ich, ein bisschen fragwürdig im Sinne von, wenn man auf die Webseite geht, scruminc.com und dann /scaling-scrum, dann kommt man halt auf etwas, was betitelt ist mit Scaling Agile. Und das Ganze ist hinter einer Paywall. Du musst halt $50 berappen pro Monat, um mehr darüber zu erfahren. Und ich habe bislang abgewartet, ob nicht irgendwann mal was rauskommt im Sinne von, naja, aber was ist es denn jetzt? Wollt ihr dann nicht mal öffentlich gehen? So, und bislang habe ich da noch nichts weiter dazu gefunden, was genau dahinter steckt, hinter Scaling Agile, also was sie einfach nicht veröffentlichen. Und ich habe irgendwie weigere ich mich gleich von vornherein hinter diese Paywall zu schauen, bevor ich nicht zumindest etwas mehr weiß, worum es denn da geht. So.
Du weißt nicht, was dahinter steckt, oder was?
Nee. Der Ansatz ist, was Jeff Sutherland sagt, ist Scrum. Als sie Scrum quasi erfunden haben, als sie damit angekommen sind, als sie das entwickelt haben, haben sie darauf geachtet, dass Scrum selbst fraktal ist. Und fraktal bedeutet halt, dass du was du in kleinen Strukturen vorfindest, das findest du eben auch in größeren Strukturen vor.
Ja.
Also dieses, wenn du das Apfelmännchen hast oder so, du kannst halt rauszoomen und du siehst halt immer wieder das Apfelmännchen überall, ne?
So. Richtig.
Und das, sie sagen halt, Scrum funktioniert halt, das ist halt das Gleiche. Und das, zum Beispiel, wenn man, sehr häufig siehst du das, wenn du Scrum irgendwo auf größerer Ebene einführst, dann benutzt du auch ein Scrum-Team, so ein Transition-Team, Und das Produkt letztendlich ist halt die agile Landschaft. Ne? So. Es ist ja kein Softwareprodukt, was dahinter rauskommt, sondern es ist das Produkt selber, ist die agile Landschaft, die da entwickelt wird. Und dieses Transitionsteam hat auch einen Product Owner, das Transitionsteam hat auch einen Scrum Master und so weiter. So, und da sieht man halt das fraktale Element von Scrum. So, und ja, das ist letztendlich der Ansatz von Scrum Inc. Wir müssen nichts anders machen, im Sinne von, wir müssen nur Scrum anwenden, so wie es gedacht war, wenn wir Scrum selbst skalieren wollen. So, und das ist halt der Ansatz von Scaling Agile.
So. Okay.
Das steckt dahinter. Was genau, wie genau, weiß ich nicht. Keine Ahnung. So. Wie gesagt, da habe ich noch nicht reingeguckt. Und das ist halt Jeff Sarah. So.
Na gut.
Ja, und dann gibt es noch eins, was ich noch gefunden habe. Das kommt hier aus Australien, Sydney. Das ist ein Hammerding. Und das ist eigentlich eher so ein, ich finde das eher ein Negativbeispiel, was für seltsame Blüten diese ganze Scaling Agile-Geschichte treibt, weil es eben so prominent ist. Möchte da jeder so seinen Claim abstecken. Und diese Methode heißt X-Scale. Oder X-Scale, geschrieben, also mit dem X und dann Scale wie Scaling, S-C-A-L-E, alles Großbuchstaben. Und das Ding steht für Excellent Scale Symmetric Continuous Autonomous Lean Ecosystem.
Nochmal bitte?
Ja, genau, richtig. So, Excellent Scale Symmetric, das müsste eigentlich SS, also X-SS Scale heißen so, also mit Doppel-S, aber es ist nur ein S drin. Excellent scale symmetric.
Extra small.
Excellent scale symmetric continuous autonomous lean ecosystem. Also das ist ein Monster. Allein der Name schon. Aber das gibt einen sehr schönen Hinweis darauf, wie das Modell nämlich selber zu sehen ist. Mhm. Was die Leute dahinter reingebracht haben. Also sie haben ein ähnliches Bild, wenn du auf die Webseite gehst von Xscale, dann kriegst du ein ähnliches Bild wie dieser Safe Blueprint, diese große Übersichtsfolie, kennst du, ne? Weißt du, was ich meine, ne?
Ja, genau, Safe, dieses Riesenplakat mit...
Richtig, genau.
Ja.
So, und da kriegst du halt ein ähnliche Übersicht, dann hast du halt eben auch etwas auf Team-Level, dann hast du etwas auf Program-Level und Ad-Level. Und das ist schon sehr daran angelehnt. Naja, und die sagen halt auf der Webseite, naja, warum denn X-Scale? Naja, weil die ganzen Modelle von Safe, Less, sie nennen es noch Agile Path. Agile Path ist ein bisschen älter und das Evidence-Based Management ist aus Agile Path hervorgegangen. Mhm. Das war ja, wo Ken Schwaber dahinter steckte. So, und das Spotify-Modell. So, sie sagen halt, X-Scale ist, also diese ganzen Modelle haben halt ihre Stärken und Schwächen. Und X-Scale ist jetzt angetreten, um die Stärken von dem jeweiligen Modell rauszunehmen und die Schwächen wegzulassen. So. Mhm. Und was sie dann sagen, ist halt, wir haben zum Beispiel die standardisierten Teampraktiken von Scrum und XP, das, was eben Safe auch propagiert, das wollen wir übernehmen in X-Scale. So. Etwas, was ich überhaupt nicht empfehlen würde, standardisierte Teampraktiken. Jedes Team sollte selber rausfinden, was notwendig ist, um die Software zu entwickeln, die es entwickeln soll oder was der Kunde von denen möchte. Deswegen halte ich überhaupt nichts von diesen Standards auf teamübergreifenden Standards. So. Aber unabhängig davon, das nehmen sie aus Safe raus. Aus dem Agile Path sagen sie halt die das Transformieren der gesamten oder die Transition der gesamten des Gesamtunternehmens im iterativen Style. Das kommt halt aus dem Evidence-Based Management. Dann nehmen sie die Feature-Teams nehmen sie aus Less raus und die Spotify-Struktur mit den Teams inklusive Continuous Delivery und die DevOps, das nehmen sie aus Spotify raus.
Okay.
Das kann ich alles irgendwo noch ein bisschen nachvollziehen, aber dann wird es wirklich obskur, weil sie bringen Lean Startup mit rein, sie bringen Lean UX mit rein, sie bringen Open Space Technology mit rein, sie bringen Behavior Driven Development mit rein, sie bringen Kanban mit rein und es ist wirklich ein Hammer. Sie bringen GitHub mit rein an einer Stelle. Also es ist ein dermaßen zusammen...
Alles, was geht.
Alles, was geht, wirklich. Also Safe ist ja schon schlimm, was das angeht. So, aber Xscale ist... Wow, das ist echt heftig. So.
Einmal mit alles.
Kaum jemand kennt Xscale. Es ist wirklich von einer Firma ein Modell quasi ausgebracht im Sinne von, hey, mit unseren Kunden machen wir das. Wollen wir das machen? So, ich habe kaum online was gefunden im Sinne von irgendwie Leute, die das angewendet haben oder die Kommentare, das kommentiert haben oder kritisiert haben oder sonst was. Mein Eindruck ist es, wenn ich mit Leuten gesprochen habe, auf dem letzten Agile Coach Camp in Sydney, auf dem ich war, habe ich mit Leuten darüber gesprochen. Teilweise habe ich rollende Augen dann gesehen, wenn ich das Modell erwähnt habe und so. Die haben gesagt, boah, lass mich in Ruhe mit dem Monster. Ne? Und okay. Und es lädt auch, ich finde, es lädt nicht wirklich ein zu, ach ja, das ist ja interessant, das interessiert mich, da möchte ich weiterlesen, so ungefähr. Ja, also ich warte da lieber ab. Entweder das bekommt halt ein bisschen Grip irgendwann und Leute sagen halt, ja, das ich sehe Wert da drin, dann würde ich mich gerne mit den Leuten unterhalten im Sinne von, okay, wo siehst du den Wert? Erklär mir das bitte. Zeig mir das, dann vielleicht kann ich dann auch begeistern dazu, da weiter reinzugucken. So. Ja, so. Okay. Ist ja alles, ich kann dir die Links dazu schicken zu Maxos Scaling Agile und Xscale.
Super.
Und dann vielleicht können ja, haben einige Hörer ja Lust darauf, da nochmal tiefer reinzugucken.
Ja, die kommen dann auf jeden Fall in die Shownotes mit rein.
Ja.
Super. Gut, dann haben wir die Liste vollständig. Mhm. Ich finde das ja ehrlich gesagt total spannend. Das ist einerseits so einmal alles Pakete gibt, wie Safe und Xscale und keine Ahnung was, die halt ja, Handlungsanweisungen, was Prozesse und Setup und alles angeht. Mhm. Dann die Prinzipien-Sammelsurien sozusagen. Oder ja, Sammlung eher, ne? Nicht Sammelsurien, das klingt so abschätzend. Nee, Prinzipien-Sammlung, die halt sagen, hieran kannst du es mal irgendwie daran kannst du dich messen. Und dann gibt es noch ja so die, Fallstudien oder weiß ich nicht, die halt letztendlich sagen, das sind die Werte, die uns dazu geführt haben, so zu sein, wie wir jetzt sind. Und wenn wir jetzt über Scaling Agile reden, dann kann man natürlich, ist es natürlich praktisch, wenn man so Handlungsanweisungen hat und irgendwie so Strukturen einfach kopieren kann. Mit den Prinzipien ist man aber halt ein bisschen freier und kann sagen, okay, das will ich also eigentlich erreichen und muss halt selber das ausfüllen. Ich meine, Scrum selbst ist ja auch eigentlich intentionally incomplete und du musst es halt für dich selber entwickeln, wie du es exakt umsetzt. Ne? Das ist ja keine 1:1. Man kann ja nicht Scrum by the book machen, sondern man muss ja einen eigenen Weg dazu finden. Und deswegen mit den Prinzipien fühle ich mich da auch schon mal ein bisschen wohler. Bis hin, wenn man und da ist halt die Frage, helfen die beim Skalieren? Ist das irgendwie, kann man Prinzipien skalieren? Wahrscheinlich noch einfacher als man Werte skalieren kann, ne? Denn wenn man sagt, das sind die Werte, auf die wir aufbauen wollen, so Autonomy, Mastery, Purpose, wie skaliert man denn Werte? So, das ist dann die Frage.
Es gibt eine sehr, sehr also nee, lass mich anders anfangen. Ich habe Diskussionen gehabt über die Vergleiche, die ich angestellt habe zwischen diesen einzelnen Modellen. Und dabei gab es halt eine Diskussion, die halt hervorstach. Und da tue ich mich noch schwer mit. Und es läuft letztlich darauf hinaus, ist agil denn tatsächlich für jedermann oder für jede Organisation? Mhm. Und es gibt da zwei Lager. Also man kann das sehr polarisiert betrachten. Ja, es ist für jede Organisation und nein, einige Organisationen bis hin zu einigen wenigen, also für einige Organisationen ist es nicht, bis hin zu, es ist eigentlich nur für sehr, sehr gute Organisationen, die schon sehr, sehr gut sind. Mhm. Das Lager, wo gesagt wird, nee, eigentlich sollte agil für alle etwas Besserung, für alle Organisationen Besserung versprechen. Und insbesondere für sehr große, sehr träge Organisationen, die also dieses too big to fail so ungefähr, ne? Also die können wirklich, die können den letzten Scheiß rausbringen und trotzdem werden die noch vom vom Start getragen und sie können einfach nicht scheitern, weil es einfach, sie dürfen nicht scheitern, sagen wir es mal so, ne? So.
Ja.
Wenn wir von diesen Organisationen sprechen, würde ich tatsächlich sagen, dass ich würde denen nicht empfehlen, agil zu machen. Und wenn sie es machen, dann sollten sie wirklich die Werte umarmen und müssten aber teilweise eine 180-Grad-Drehung hinlegen. Womit die sich diese Organisation einfach schwer tun. Das Ding ist, wenn du sagst, dass jeder agil wäre, dann wäre so ein Ansatz wie SAFe tatsächlich gar nicht so schlecht, wo jede Praktik, jeder Prozess im Kleinsten aufgedröselt wird in, keine Ahnung, wie mache ich denn dieses Meeting? Okay, die ersten 10 Minuten machst du das, dann 5 Minuten das und das Meeting darf auf gar keinen Fall länger als so und so lange dauern und. Also wirklich auf dem Detailgrad, ne? So. Mhm. Wenn du tatsächlich davon ausgehst, dass für jede Organisation bei Agil was drin sein sollte, wenn das der Ansatz ist, dann ist SAFe tatsächlich etwas, wo ich sagen würde, ja, das ist tatsächlich hilfreich. Aber wir reden von Organisationen, also, die Source Code per E-Mail rumschicken, weil sie es nicht gebacken kriegen, ein Source Code Verwaltungssystem in Gang zu kriegen. Ne? Also,
ja, da müssen sie Xscale nehmen, da ist Git mit drauf. Mach mal ein Beispiel. Also IBM, ja. Die Post oder was für Organisation meinst du da?
Ja, also ich will jetzt keine nicht mit Fingern.
Ja, aber von der Größenordnung. Aber,
ja, von der Größe, ja. So. Also keine Ahnung, zum Beispiel, ich habe den Eindruck, mit Leuten, mit denen ich gesprochen habe, auch gerade auf internationalen Konferenzen, so ziemlich jedes Land hat so seinen Telekommunikationsgiganten. Ja. Und das wäre so ein typischer Kandidat, ne? Also
okay,
ja. Die haben Abteilungen, da schlackerst du mit den Ohren, wenn du mitkriegst, wie die, also das ist unglaublich, was die machen und was die Softwareentwicklung nennen, sagen wir es mal so. Wie gesagt, ein Beispiel ist halt eben, ich finde das so haarsträubend, wie kann man denn heutzutage noch per E-Mail Source-Code rumschicken? Also das ist so weit weg von. Also wenn ich in diesen Organisationen oder in diesen Abteilungen dieser Organisationen, wenn ich da reingehen würde als agiler Coach, ich würde mich echt schwer tun. Das ist so weit unten angefangen. Denn wir müssten erstmal über Softwareentwicklung sprechen. Also, weißt du?
Mhm. So. Bevor man über agil spricht. Ja.
Ja, richtig, genau. So. Also ich weiß wirklich, ich würde mich echt schwer tun, da überhaupt anzufangen, über Agil zu sprechen. Und dann genau ist für mich die Frage, okay, ihr seid so weit weg von einem Startpunkt, wo ihr tatsächlich anfangen könntet, agil zu werden. Lohnt es sich denn überhaupt noch für euch, überhaupt mit Agil anzufangen? Ist das etwas, wo ihr Wert rausbekommt? So, bringt es euch weiter? So, und das, wie gesagt, da stehe ich mittlerweile auf der Seite, wo ich sagen würde, nein, ich glaube nicht, dass es für euch ökonomisch sinnvoll wäre, agil zu werden. Ihr seid als Abteilung, ihr sterbt gerade. Ne? Also ich weiß nicht, wie lange ihr euch noch über Wasser halten könnt, im Sinne von, dass ihr wettbewerbsfähig seid und teilweise diese Abteilungen sind nicht mehr wettbewerbsfähig. Also da sind halt Mitarbeiter ausrangiert worden in Abteilungen, damit andere Abteilungen halt wettbewerbsfähig bleiben. Teilweise ist das sehr tragisch, ne? So. Naja, so, das ist der eine Punkt oder die eine Sichtweise. Die andere Sichtweise ist dann tatsächlich, wenn wir davon ausgehen, dass Agil nicht für jedermann ist, dann bedeutet das, du musst halt ein gewisses Level an Softwareentwicklungsfähigkeit schon haben. Dann können wir über Agil sprechen und dann bist du aber auch so weit schon, dass du, naja, dieses intentionally incomplete, wie hattest du das genannt bei Scrum?
Ja.
Ist doch, ne? Hattest du auch so?
Genau,
du hast auch
Englisch. Also absichtlich.
Absichtlich unvollständig. Genau, absichtlich unvollständig, genau. So. Wenn wir davon sprechen, dann sind wir deutlich im Bereich von Spotify, wir sind im Bereich von agilen Prinzipien, wir sind im Bereich von Autonomy, Mastery, Purpose, von agilen Werten etc. So, wo ich tatsächlich, ich bin schon auf so einem hohen Level, dass ich tatsächlich von diesen Prinzipien, auf diesem abstrakten Level, dass ich diese Prinzipien als hilfreich empfinde, die mich tatsächlich leiten. Ich kann meine eigenen Entscheidungen treffen und anhand dieser Prinzipien Prinzipien kann ich validieren, ob sie in eine gute Richtung gehen oder nicht.
Okay.
Das wäre so für mich das Level, wo ich sagen würde, okay, wenn du das raus hast, wenn du da bist, dann brauchst du tatsächlich Safe und Dead und so weiter überhaupt nicht mehr. Weil dann geht es nicht, dann geht es darum, dass du kannst selber entscheiden, wo du hin willst. Du kannst dich selber führen lassen. So, naja. Wenn du noch nicht da bist, und das ist eben auch der Punkt, den Dead macht, also dieses Disciplined Agile Delivery, das Framework, die haben tatsächlich als einen Marketing-Verkaufspunkt, sagen die, mit unserem Modell, mit Dead, brauchst du weniger Consultants / Coaches in deinem Unternehmen, die dir dabei helfen, das aufzusetzen. Weil unser Modell gibt dir schon alles vor. Die Dokumentation ist super. Da brauchst du keine Leute, die dir erzählen, die dir helfen, quasi deinen Weg zu finden. So, und das ist, da kriege ich meinen Kopf kaum drum. Das ist, natürlich bin ich da zwiegespalten im Sinne von, ich bin ein agiler Coach. Also das ist ein ziemlicher Angriff quasi. Ja. Aber das, ein agiler Coach sagt ja nicht, du sollst es so oder so machen, sondern ein agiler Coach geht ja in die Richtung, okay, guck mal hier, das, was du da gerade versuchst oder das, was du da vorhast, wenn du das mal mit und im Lichte dieses Wertes, dieses agilen Wertes oder dieses agilen Prinzips dir betrachtest, das hat die Konsequenzen. Hast du darüber nachgedacht? Ist es okay für dich, diesen Preis zu bezahlen und so weiter? Mhm. So, das ist ja die Aufgabe eines agilen Coaches, quasi die Transparenz des Handelns zu gewährleisten. So. Naja, und wenn du halt eben guckst bei Safe oder bei Dead, die haben es auf so einem Detail gerade beschrieben, dass letztendlich dass Dead zumindest sagt, hier, du brauchst weniger Coaches, weniger Consultants dafür. Das finde ich schon sehr, sehr ungeheuerlich. Ne? So. Und das ist eben dieses du bist entweder auf Tools, auf Praktiken fokussiert, wie Dead oder Safe, oder aber eben auf Prinzipien oder auf Werte. So, und dann kommen wir dann auf das Grundprinzip von dem agilen Manifest wieder zurück, People over Process, ne? Also
ja.
Darauf kannst du es reduzieren, alles andere ist kann man als ein nettes Beiwerk betrachten, aber das ist so eigentlich so. Und bei People over Process, das resoniert deutlich mehr mit Werten und Prinzipien als mit Praktiken und Tools und Prozessen halt.
Okay, das ist eigentlich ein schönes Schlusswort zu diesem Teil, finde ich. Mhm. Haben wir irgendwas vergessen, was Scaling Agile angeht? Ich kann es mir kaum vorstellen, aber du könntest bestimmt noch viel mehr sagen.
Na, es gibt halt, mein letzter Punkt ist sehr häufig, vielleicht muss man gar nicht skalieren, ne? In sehr vielen Unternehmen. Das ist etwas, was ich meinen Kunden auch immer wieder erzähle, im Sinne von als da mal drüber nach. Warum, was willst du lösen gerade mit dem sogenannten Skalieren? Ne? So, es gibt unglaublich viele Dinge, die einfach nicht so skalieren, wie sich Leute das vorstellen. Insbesondere, keine Ahnung, das könnte halt Recruiting sein oder das könnte halt die Erfahrung sein, die Leute mitbringen. Zum Beispiel, keine Ahnung, ein Ding ist halt, du hast halt einen Scrum Master im Unternehmen im Moment, der kennt die Kultur, der kennt alles. Du möchtest jetzt 10 Teams gleich aufsetzen und das bedeutet letztendlich, du brauchst jede Menge mehr Scrum Master. So, du kannst sie aber nicht einfach jetzt einkaufen und dann erwarten, dass du sofort loslegen kannst damit, weil die kennen die Kultur des Unternehmens nicht.
Richtig.
Und das ist einfach etwas, wo das skaliert nicht so schnell, wie man sich das vorstellt. Und das skaliert auch nicht mit Safe oder mit Dead oder, ne? Und da kannst du auch die agilen Prinzipien hernehmen und so. Das hilft dir an der Stelle nicht. Es braucht halt seine Zeit. Ne? So. Und deswegen ist halt was ich immer gerne abklopfe dann mit meinen Kunden, ist dann auch, okay, was bedeutet denn Scaling für dich? Warum willst du das machen? Wo willst du denn hin? Und musst du denn jetzt schon auf diesem Level skalieren? Was würde bedeuten, wenn du jetzt noch nicht skalierst, was, ne? Und so weiter. So, das wäre noch ein Ratschlag, den ich den Hörern so mit auf den Weg geben möchte. Musst du skalieren? Ne? Vielleicht nicht.
Ja, sehr gut. Schön. Und jetzt hatte ich dich vor der Sendung gefragt, ob wir denn noch auf diesen unsäglichen Artikel eingehen. Ich sage es einmal kurz, der Artikel heißt Why Agile and Especially Scrum Are Terrible von Michael O. Church. Den verlinke ich auch nochmal in den Shownotes, obwohl ich dem Artikel eigentlich gar nicht so viel Aufmerksamkeit zukommen lassen will, wie er im Moment bekommt. Aber weil ich jetzt gerade gestern und heute...
Du kannst den Link ausschreiben, aber nicht tatsächlich verlinken.
Das mache ich. Zumal ich mir selber nicht mal sicher bin, ob ich es für lohnenswert erachte, den Artikel zu lesen oder nicht. Also ich habe mir den komplett durchgelesen, obwohl er sehr lang ist. Ich fand ihn sehr, sehr schlecht. Ja. Was ich dann wiederum ganz lohnenswert fand, waren die Kommentare und die Reaktionen auf die Kommentare. Weil natürlich, es ist ein Artikel, der sehr negativ über Agile und Scrum redet und sagt irgendwie, ja, das ist irgendwie der Untergang für viele Firmen und überhaupt das Schlechteste, was der Softwareindustrie passieren kann und so. Und dann gibt's natürlich viele, die stimmen einfach mit ein und sagen, ja, richtig, endlich sagt's mal jemand. Und viele, die sagen, du hast es einfach nicht richtig verstanden. Und auf letztere antworten dann die ersteren mit, ja, das ist immer das tolle Argument, einfach zu behaupten, wir machen es falsch und naja.
Das ist aber auch ein Muster, dass du so ziemlich überall siehst, ne?
Ja, das.
Also bei jedem Artikel, der Agile oder Scrum, also angreift quasi, oder sagt halt, nee, also das ist ja eigentlich der letzte Mist. Das ist immer, das, was du gerade beschrieben hast, das Muster siehst du so gut.
Ja, genau. Man kann den lesen, man kann auch die Kommentare dazu lesen. Okay. Es ist halt nicht hilfreich, weil die Argumente, die er bringt, einfach teilweise falsch oder zumindest misleading sind. Am spannendsten wäre vielleicht noch sein erster Punkt irgendwie als Argument gegen Agile zu bringen, dass das ja Business-Driven Engineering ist. Darüber würde es wahrscheinlich mal lohnen, zu streiten, ob denn Business-Driven was Schlimmes ist. und ob das, was er sagt, dass nämlich Tech-Driven irgendwie viel besser wäre oder Engineer-Driven viel besser wäre. Ja gut, aber es hilft einfach nicht, drüber zu streiten mit Leuten, die dann solche Meinung haben, glaube ich.
Nein, absolut nicht.
Naja. Gut, insofern lassen wir es einfach mal beiseite und ich danke dir, Bernd, für die vielen Informationen, die vielen Beispiele und für das nette Gespräch.
Ja, danke dir auch. Und vielen Dank für die Einladung. Freut mich immer wieder, bei dir zu sein.
Alles klar. Gibt sich bestimmt nochmal wieder die Möglichkeit, dass wir sprechen. Ist immer ein bisschen schwierig mit deutscher Zeitzone und australischer Zeitzone und Internetverbindung, aber wir schaffen das schon. Bernd, vielen Dank. Schöne Grüße an Vicky und deine Tochter. Und bis bald. Tschüss.
Bis bald. Ciao.